MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Mein Name ist Jasmina Remy. Ich bin Journalistin bei MENA Watch und mein Gast ist heute Ari Shalika aus Israel, IDF-Sprecher und Buchautor, aktuell auch gerade mit seinem neuen Buch unterwegs, Überlebenskampf, Kriegstagebuch aus Nahost. Und Herr Shalika, wir freuen uns, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen.
Natürlich, danke für die Einladung.
Danke. Wir würden heute gerne mit Ihnen über den Gazastreifen sprechen, über die aktuelle Situation mit der Hamas, mit der Möglichkeit, diese zu entwaffnen. Und da hätte ich eine erste Frage an Sie, und zwar, wie würden Sie denn die aktuelle politische und militärische Situation im Gazastreifen aktuell beschreiben?
Nach wie vor kompliziert. Also kompliziert ist, glaube ich, das Wort, was uns seit Jahrzehnten begleitet. Jeder, der denkt, dass man einfache Lösungen herbeizwingen kann oder herbeilächeln kann, der täuscht sich. Und es gibt keine einfachen Lösungen für äußerst komplizierte Situationen. So sind wir seit 2 Jahren im Ausnahmezustand. Dieser Ausnahmezustand seit dem 7. Oktober hat sich etwas beruhigt. Aber wir sehen, dass der Feind, in dem Falle die Hamas, nicht locker lässt. Er zum einen natürlich noch nicht alle Geiseln rausgelassen hat, obwohl sie vor 1,5 Monaten fast schon alle Geiseln eigentlich hätten rauslassen müssen. Und in Phase 2 des Abkommens eigentlich auch die Waffen niederlegen müssen. Jetzt sehen wir mittlerweile, dass sie die letzten 1,5 Monate genutzt haben, wo sie halt nicht alle Geiseln rausgelassen haben, um diesen Handlungsspielraum zu haben, um ihre Macht dort, statt abzugeben, zu festigen. Und so sind sie jetzt wieder in einer Situation, wo sie mehr oder weniger in weiten Teilen des Gazastreifens, besonders westlich der gelben Linie, wieder die Macht in ihren Händen halten, was auch immer das für den Gazastreifen bedeuten mag. Und wie es da weitergeht, hängt natürlich insbesondere auch von den Amerikanern ab und ein Stück weit von Erdogan und von Katar und von den Ägyptern und auch von Israel.
Da haben Sie jetzt schon mehrere wichtige Player genannt. Welche Veränderungen beobachten Sie denn in der Haltung und dem Verhalten der Bevölkerung im Gazastreifen gegenüber der Hamas?
Also es gibt westlich der gelben Linie und östlich der gelben Linie. Und östlich der gelben Linie ist ja die IDF-Präsenz sehr stark, aber dort befinden sich kaum Palästinenser. Die Palästinenser sind westlich der gelben Linie und in diesen Bereichen, wo die Hamas halt wieder die Kontrolle an sich gezogen hat, also eigentlich wieder den Hammer in der Hand hält, kann man sagen, ähnlich wie vor dem 7. Oktober, wobei Teile des Bereichs jetzt Trümmer sind und zerstörtes Gebiet sind durch die Kampfhandlung der letzten 2 Jahre. Also in dem Sinne ist es nicht dasselbe wie vor dem 7. Oktober, aber die Menschen leben wieder unter der Hamas wie vor dem 7. Oktober. Und ob es da den einen oder die andere gibt, die eventuell unzufrieden ist mit der Hamas, das gibt es sicherlich, weil die Menschen ja auch irgendwo nicht blind sind. Aber sie sind so dermaßen indoktriniert worden in den letzten 20 Jahren, wenn nicht 80 Jahren, dass der gemeinsame Feind, sage ich jetzt mal, der Hamas und der Menschen im Gazastreifen, und zwar der Jude bzw. der jüdische Staat, dass das ihnen wichtiger ist, diese gemeinsame Bekämpfung, diese ideologische Sache, als dass sie ihr Leben dort eventuell in den Griff bekommen und sich gegen die eigene islamofaschistische Diktatur zur Wehr setzen. Weil gegen eine Diktatur, die kein Problem hat, die eigenen Leute zu verpulvern und öffentlich hinzurichten, wer sich dort ein Stück weit zu weit aus dem Fenster legt mit Kritik, es reicht ja schon Kritik, man muss ja irgendwie, der muss an sein Leben fürchten und das tun die allerwenigsten.
Genau, es gab ja vermehrt Berichte von öffentlichen Hinrichtungen, von Widerstand der Bevölkerung gegen die Hamas. Gibt es denn noch andere zentrale Akteure oder Gruppierungen, die sich gerade bilden, die man irgendwie nochmal beobachten kann, über die man was sagen kann?
Also die Hamas hat ja direkt nach Waffenruhe angefangen, dort wieder die Kontrolle an sich zu ziehen, indem sie natürlich alle Akteure, die sie als Opposition wahrgenommen haben oder als Problem oder als Menschen, die eventuell mit den Israelis oder Amerikanern kooperieren, Menschen, die eventuell auch Clans angehören, die nicht Hamas-nah sind, da sind natürlich öffentlich Hinrichtungen durchgeführt worden, um das dann auch mit der Kamera zu begleiten, um dann natürlich eine ganz klare Message an die Leute zu überbringen, sowohl im Gazastreifen als auch darüber hinaus. Zum einen, wir sind wieder da oder wir sind immer noch da und wer sich gegen uns stellt, der bezahlt mit seinem Leben. Dennoch gibt es einige Clans, die nicht Hamas-nah sind, die der Hamas fast schon verfeindet gegenüberstehen, und das hat seine eigenen internen Gründe, hat eigentlich nichts mit Israel zu tun, wie zum Beispiel den Abu Shabab-Clan und auch drei weitere, mit denen die Amerikaner und die Israelis mal offen, mal verdeckt kooperieren, mit der Hoffnung, dass man da eventuell so Bubbles errichten kann, wo man dann eventuell so, ich weiß nicht, ob man Hamas-freie Zonen sagen kann, aber zumindest, dass die Kontrolle nicht in den Hamas-Händen sind, sondern andere Clans, andere Familien, die anders gesinnt sind. Die sind teilweise auch islamistisch drauf, die sind teilweise auch kriminell drauf, aber der Feind meines Feindes, ne, da gibt es einen Grund zur Zusammenarbeit mit der Hoffnung, dass man den Gazastreifen eventuell von der Hamas befreien kann. Wenn nicht komplett, zumindest, dass die Hamas nicht mehr der die Hauptkraft ist, sondern ein Junior-Spieler wird. Darauf zielen wir hinaus, aber dafür brauchen wir Partner. Und wenn die Amerikaner und Erdogan und Katar nicht genau dasselbe Ziel haben wie die Israelis, wird es eventuell schwierig.
Halten Sie die Entwaffnung aktuell für realistisch?
Ich wünschte, ich könnte das mit einem klaren Ja beantworten, aber wenn ich mir so die Entwicklung der letzten 1,5 Monate angucke und davor natürlich auch das Wissen, wie so eine Terrorgruppierung, die ja die Regierung des Gazastreifens darstellt. Also es ist ja nicht irgendwie irgendeine Terrorbande, die von irgendwo in den Gazastreifen gekommen ist und dort den Gazastreifen gekidnappt hat oder an sich gerissen. Das sind authentische Gazaner, die im Gazastreifen 2006 gewählt wurden. Die Menschen fühlen sich von ihnen repräsentiert. Die Menschen sind mit ihnen verwandt und befreundet. Sie sind teilweise auf ihrer Payroll. Und deshalb glaube ich nicht wirklich dran, dass man die Hamas komplett entwaffnen kann. Aber ich glaube daran, dass es eventuell eine Situation geben kann, hoffentlich in den nächsten Monaten, dass ausländische Kräfte, muslimisch-arabische Kräfte, die mit Israel und den Amerikanern kooperieren, dann dort mit Boots on the Ground in den Gazastreifen kommen und dort sowohl die administrative Kontrolle als auch die Sicherheitskontrolle ein Stück weit an sich reißen. Es kann zu problematischen Situationen führen, dass die Hamas sich dagegen wehren wird. Es kann dazu kommen, dass es Feuergefechte geben wird. Solange die Amerikaner, aber auch die Israelis vor Ort sind und eventuell noch einschreiten können, könnte das gelingen. Wenn es dazu kommen sollte, dass die Palästinenser, wer auch immer da die Frontstimme von ihnen wird, verlangt, dass die Israelis sich zurückziehen und auch die Amerikaner, dann würde es eventuell schwierig werden, für so eine Mission, für so eine internationale Mission, dort wirklich irgendetwas zum Positiven zu verändern.
Ist das auch eine Prognose, dass das der nächste Schritt sein könnte, wenn die Hamas sich weiterhin weigert, sich zu entwaffnen oder entwaffnen zu lassen, die Waffen abgibt?
Also man kann davon ausgehen, dass die Hamas die Waffen nicht ablegen wird. Sie tun ja so, als wenn sie bereit wären, dass dort eine Art neue Regierung aufgestellt wird, an der Hamas nicht beteiligt ist. Aber wahrscheinlich zielen sie auf etwas hinaus, was so ein bisschen Hisbollah im Libanon-Style ist. Das heißt, im Libanon haben in den letzten 20 Jahren nicht die Hisbollah-Funktionäre die Macht an sich gerissen und man kann sagen, sie waren nicht Chef im Land, einerseits, theoretisch, aber praktisch schon, weil sie halt die stärkste Gruppierung waren, die am stärksten bewaffnete Gruppierung. Und im Endeffekt, auch wenn man nicht gesehen hat, wer den Ton angibt, hinter den Kulissen die Hisbollah im Libanon immer im Endeffekt das Sagen hatte. Aber der Frontmann war eventuell kein Hisbollah-Mann. Aber er hatte keine Wahl, etwas anderes zu tun, weil der Hisbollah-Mann mit der Waffe hinter den Kulissen auf ihn gezielt hat und gesagt hat, du machst das, was ich von dir erwarte, sonst ist Ende. Und ähnlich wird wahrscheinlich die Hamas es wollen für den Gazastreifen. Das heißt, eventuell wird es irgendwelche Palästinenser geben, die nicht Hamas sind, die dort eventuell dann in Zukunft angeblich das Sagen haben werden, wo dann der Welt gezeigt wird, hier schaut, wir haben jetzt hier eine neue Gruppierung, neue Menschen, neues Blut und es wird alles besser. Und die Hamas ist jetzt nur noch im besten Fall Juniorpartner der Regierung oder was auch immer sich entwickeln wird. Aber wenn man dann noch ein Stück weit tiefer eintaucht und dann wirklich sich mit der Situation auseinandersetzt, versteht man, dass die Hamas wahrscheinlich dann dort, wenn die Israelis und Amerikaner sich irgendwann zurückziehen, mit Gewalt, mit Waffengewalt doch das Sagen haben werden, ganz gleich, wer vorne der Frontmann sein wird.
Spielt die palästinensische Autonomiebehörde noch eine Rolle?
Die Autonomiebehörde ist aus dem Gazastreifen geschmissen worden von der Hamas im Jahr 2006-2007, teilweise aus dem 11. Stock. Israel hat Fatah-Clans gerettet, indem man sie aus dem Gazastreifen nach Judäa-Samaria, Westjordanland, gelassen hat. Aber die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, hat nicht einmal wirklich die Macht über die A-Gebiete, die ja in Judäa-Samaria, im Westjordanland, eigentlich palästinensische Autonomiegebiete sind, seit den 90er Jahren, also Ramallah und Jenin und Nablus und Hebron. Auch in diesen Bereichen, wenn die israelische Armee nicht als Art Schutzmacht vis-à-vis den Terroristen dort, der Hamas und des islamischen Dschihads, immer wieder in Nacht- und Nebelaktionen, Antiterroraktionen, wirklich jeden Tag und jede Nacht vorgehen würde, dann wäre wahrscheinlich Mahmoud Abbas schon längst Geschichte. Der Mann lebt und überlebt dank der Kooperation mit den Israelis, und die palästinensische Autonomiebehörde, die keinen Zuspruch hat oder keinen massiven Zuspruch auf der palästinensischen Straße, ist eigentlich dort nur an der Macht, weil die israelische Armee vor Ort mit ihnen kooperiert gegen den gemeinsamen Feind, gegen die Hamas, gegen den islamischen Dschihad, gegen andere palästinensische Terrorgruppierungen, Banden, Clans, Milizionäre, wie auch immer, die dort die Chance nutzen würden. Schon am ersten Tag, wenn Israel sich ein Stück weit zurückziehen würde, würde man sofort die Chance ergreifen, genau wie im Gazastreifen, um die PA zu entthronen und dort die Macht an sich zu reißen. Das ist, all die Leute, die für eine angebliche Zwei-Staaten-Lösung sind, sind eigentlich dafür, dass der zweite Staat neben Israel ein Terrorstaat wird. Weil es führt derzeit kein Weg dran vorbei, dass eine säkulare, westlich gesinnte, friedlich gesinnte palästinensische Kraft die palästinensischen Gebiete, ohne dass Israel vor Ort noch sich drum kümmert, dass man dort wirklich die Macht ergreifen könnte, sondern sobald Israel sich zurückzieht, auch dort die Hamas und der islamische Dschihad ihre anderen verfeindeten palästinensischen Gruppierungen hinrichten würden, misshandeln würden und vertreiben würden.
Welche Rolle genau würden diese internationalen Kräfte spielen, von denen Sie schon gesprochen haben? Gibt es da auch spezifische Hinweise oder Rollen, die dann quasi auch übernommen werden, die wichtig sind, um die Region zu stabilisieren?
Naja, also die Hoffnung ist natürlich, dass ein Stück weit ähnlich, aber anders, das Modell 1945 Deutschland, gab es ja auch eine Art Besatzung der Alliierten, die den Krieg gewonnen haben und dann mit Boots on the Ground in Deutschland, man kann sagen, sichergestellt haben, dass Deutschland sich nicht wieder zurückentwickelt ins Böse, sondern dass man in die richtigen Schienen kommt. Ne? Und dafür muss man halt on the ground sein, um da ein Stück weit den Schub zu geben in die richtige Richtung. Und dasselbe sollte eigentlich im Gazastreifen passieren. Das heißt, diese alliierten Kräfte, diese muslimisch-arabischen Alliierten, das müsste eine massive Truppe sein von Muslimen, von Arabern, die aber nicht Hamas-nah sind. Das heißt, wenn Erdogan jetzt Truppen schicken würde oder Katar, dann wäre das ein Problem, weil sie Hamas-nah sind. Sie sind ja Teil der Muslimbrüderschaft, so wie die Hamas. Und das will Israel nicht. Israel will, wenn überhaupt, dann arabisch-muslimische Kräfte, die mit Israel im Frieden stehen, wo normale Beziehungen stehen, oder Länder wie Indonesien oder Saudi-Arabien, die eventuell bald in dieses Friedenslager mit Israel eintreten werden, also wo Israel ein größeres Vertrauen zu hat, um dann im Gazastreifen, ähnlich wie damals in Deutschland, vor Ort sicherzustellen, dass nicht die Hamas wieder den Gazastreifen in die Misere zieht, sondern dass dort peu à peu der Gazastreifen sich positiv entwickelt. Der Traum war ja 2005, als Israel sich unilaterally zurückgezogen hat und den Gazastreifen den Palästinensern überlassen hat, dass der Gazastreifen am Mittelmeer liegen zwischen Ägypten und Israel, also von der Location perfekt, sich in eine Art Singapur des Nahen Ostens entwickelt. Und die Hamas hat das alles, hat den Gazastreifen in den Dreck gezogen. Und es ist bitter und es darf nicht wieder passieren. Diese letzten 2 Jahre, die waren zu hart, zu viel Blut ist geflossen, zu viel Leid, als dass wir jetzt genau dort weitermachen wie vorher. Und der Game Changer ist tatsächlich arabisch-muslimische Alliierte, die mit Power und mit starkem Rücken dort vor Ort für Jahre, nicht nur kurz, sondern jahrelang den Gazastreifen in die richtige Schiene bringen.
Welche Rolle spielt denn Syrien dabei, Ihrer Meinung nach?
Syrien glaube ich in Sachen Gaza weniger. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Szenario. Natürlich ist alles im Nahen Osten miteinander verbunden und verwandt teilweise. Aber Syrien mit al-Jolani ist natürlich auch eine Situation, wo er als ehemaliger Al-Qaida-Terrorist sogar auf der Wanted-Liste der Amerikaner mittlerweile natürlich sich anders zeigen will. Das sehen wir natürlich in den letzten Monaten. Er will wahrgenommen werden als Führer, als neuer Führer Syriens, der es gut meint anscheinend. Ich habe meine Zweifel, aber er muss halt beweisen, was er und seine Leute mit Syrien machen wollen. Israel hat auch vis-à-vis Syrien ganz klare rote Linien. Eine der roten Linien sind natürlich die Minderheiten in Syrien, die uns nahestehen, ganz vorne dabei auch die Drosen und auch die Kurden, auch die Christen, weil wir natürlich sowohl als Juden, die als Minderheit auf der Welt immer wieder diesen Pogromsituationen ausgesetzt waren, und das wollen wir natürlich nicht in Syrien sehen. Und zum Zweiten, weil natürlich auch wir mit Syrien schon seit Ewigkeiten in einer Kriegssituation sind und sicherstellen wollen, dass wir nicht wieder überrascht werden durch irgendwelche islamofaschistischen Terroristen, die sich irgendwie an der Grenze zu Israel aufbauen und dann eventuell wieder nach Israel reinkommen. Deswegen haben wir natürlich auch in Syrien noch eine IDF-Präsenz im Südteil Syriens, nicht weit weg von der Grenze zu Israel. Und es gilt abzuwarten, wie wirklich al-Jolani da Syrien, in welche Richtung er Syrien lenkt.
Wie ist denn die Stimmung in Israel aktuell? Wir haben ja jetzt quasi 2 Jahre hinter uns, die, ich denke, mehr als anstrengend, mehr als hart waren, traumatisierend. Die letzten lebenden Geiseln sind zurückgekommen. Wie steht die Zivilbevölkerung jetzt aktuell zu dem Vorgehen im Gazastreifen? Da gibt es ja auch verschiedene Strömungen, verschiedene Meinungen.
Ja, Israel ist eine starke Demokratie mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Also die ganze Bandbreite von ganz rechts bis ganz links, von ganz religiös bis ganz säkulär, von ganz weiß bis ganz schwarz, ist alles mit dabei. Und jeder sagt auch gerne, was er denkt. Und man demonstriert auch heftig, und das ist alles im grünen Bereich und alles im demokratischen Rahmen. Und genau das sehen wir natürlich auf den Gegenseiten nicht. Und das ist das Schöne an der israelischen Demokratie, dass wirklich die Menschen ihre Stimme erheben, wenn sie an etwas glauben oder wenn sie etwas wollen oder irgendwo was Falsches sehen, wie zum Beispiel jetzt mit der Geiselbefreiung. Es sind immer noch 3 Geiseln, auf die wir warten, und immer noch Menschen auf die Straße gehen jede Woche und demonstrieren und sagen, wir werden nicht stoppen, solange nicht die 3 letzten Geiseln, ein thailändischer Gastarbeiter und 2 Israelis, rausgelassen werden. Erst dann, wenn wir über Israel intern sprechen, kann auch eine Art Behandlung der Wunde beginnen. Weil solange nicht alle Geiseln raus sind, ist man immer noch in dieser Geiselsituation gefangen. Und diese Wunde ist weit offen, die sich am 7. Oktober halt natürlich geöffnet hat. So eine Art Mini-Holocaust-Wunde, muss man sagen, die für viele Israelis jetzt natürlich das Leben auf den Kopf gestellt hat. Es sind nicht nur die Geiseln, die natürlich in den letzten 2 Jahren die Menschen nach unten gezogen haben, sondern die gesamte Gesellschaft Israels, also knapp 10 Millionen Menschen, waren größtenteils unter Raketenhagel, wurden teilweise evakuiert aus dem Süden oder Norden. Bis heute leben viele Menschen nicht in den eigenen Wohnungen, weil die eigenen Häuser kaputt gebombt wurden, auch im Zentrum durch iranische ballistische Raketen. Um die 10.000 Soldaten, die verwundet wurden im Kampf, die teilweise ein Auge verloren haben, ein Bein verloren haben, einen Arm verloren haben, im Rollstuhl sitzen, die nie wieder so sein werden, wie sie waren. sehr viele Menschen, die andere Menschen in ihrem Bekanntenkreis haben, die vergewaltigt, misshandelt, evakuiert und so. Das heißt, diese verschiedenen Kreise des Leids in Israel seit dem 7. Oktober, die sind enorm, die sind massiv. Das nimmt man hier in Europa überhaupt nicht wahr. Man redet ja immer gerne nur über palästinensisches Leid. Das gibt es sicherlich auch. Das ist aber meiner Meinung nach auch insbesondere durch den Angriff der Hamas selbst verschuldet. Und gerade weil auch die Hamas aus zivilen Häusern, Krankenhäusern und Schulen gekämpft hat, umso mehr. Aber auf israelischer Seite sind wir seit diesem Angriff halt komplett als Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Und das wird dauern, bis wir hier wieder ein Stück weit normal wieder lächeln können. Ich habe in meinem letzten Buch Überlebenskampf eine Art These aufgestellt, wo ich sage, dass Überlebenskampf der Juden der letzten 2000 Jahre, wenn man sich das mal so anguckt, mit den ganzen Pogromen und Holocaust als Tiefpunkt und jetzt der 7. Oktober-Angriff, das ist der 7. Oktober am Ende reiht sich ein auf so einer Zeittafel von vielen verschiedenen Massenmorden an Juden. Und ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Hunderten oder Tausenden von Jahren, ich werde dann nicht mehr da sein, aber ich nehme an, dass der 7. Oktober nicht der letzte Massenmord an Juden war, sondern dass der Überlebenskampf weitergehen wird. Und ich denke, dass viele Juden das mittlerweile auch verstehen.
Es gibt ja jetzt auch mehrere Juden, die ihre Aliyah machen, die aus New York gerne nach Israel kommen. Da gab es ja wohl vermehrte Meldungen dazu. Wie stellt sich denn Israel jetzt gerade auch auf diese Situation ein? Also es ist ja tatsächlich so, dass der Antisemitismus weltweit weiter wächst. Viele Juden, Jüdinnen überlegen, überall wegzugehen. Und wie ist da das Bild innenpolitisch in Israel?
Es ist in Israel schon immer so gewesen und auch jetzt, dass es viele Juden gibt, die nach Israel kommen, aus der Diaspora, aus New York, aus Frankreich, aus Australien, auch aus Deutschland, aus Österreich. Aber es gibt genauso gut auch viele Israelis, die wegziehen. Manche, weil sie politisch unzufrieden sind, viele, die aber in Israel in ihrem Fachbereich keinen Job gefunden haben, Ärzte oder Ingenieure oder auch im Hightech-Sektor und so weiter, die dann, oder Musiker, viele zum Beispiel auch, Künstler, die dann gerne irgendwie nach New York oder nach Spanien oder nach Berlin ziehen, um dort ihr Glück zu versuchen. Und das gibt es. Und das ist so ein gesunder Menschenaustausch, würde ich behaupten, der wirklich 50-50 ist, in beide Richtungen, so eine Schnellstraße, wo es in beide Richtungen geht. Ich für meinen Teil würde mir wünschen, dass noch ein paar mehr Israelis wegziehen, weil in Israel ist es ziemlich voll geworden. Also wenn man im Zentrum lebt, also man kommt, egal wann man vor die Tür geht, steckt man im Stau fest. Und deshalb, wenn 1 Million Israelis nach Österreich oder nach New York ziehen würden, würde ich kein Problem mit haben.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine letzte Frage. Können Sie uns aktuell zu den Vorkommnissen der Siedlergewalt etwas sagen? Es gab ja jetzt hier in Deutschland und auch in Österreich mehrere Meldungen. Die sind natürlich immer sehr einseitig dargestellt. Vielleicht können Sie uns da einen Überblick geben, wie die IDF interveniert etc.
Ja, es gibt leider einige hundert radikale, extremistische Juden, Israelis, die im Bereich von Judäa und Samaria, also im bekannten Westjordanland, ihr Unwesen treiben. Und das sind jüdische Extremisten, die in den letzten Wochen leider für sehr viele Negativschlagzeilen zuständig waren. Sie sind aber kein neues Phänomen. Es ist keine neue Entwicklung, sondern diese einige hundert, wenn es hochkommt, jüdischen Extremisten, die gibt es seit 10, 20, 30 Jahren immer wieder. Sie kommen und sie gehen. Sie sind teilweise der IDF auch feindlich, stehen sie gegenüber. Sie greifen Uniformierte an, sie greifen Armee-Jeeps an, weil sie glauben halt, dass es so sein muss, wie sie wollen. Sie sind aber wirklich auch nur, wenn es hochkommt, 1% der Juden, die in diesem Bereich leben. Das Problem ist, dass viele der Menschen, die dort leben, viele Israelis halt nicht so sind. Es gibt auch sehr viele Gemeinschaftskeiten zwischen Juden und Arabern, zwischen Israelis und Palästinensern in diesem Bereich. Sehr viele, die wirklich ein Seite-an-Seite-Leben sich dort in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Und diese paar hundert jüdischen Extremisten, die sorgen wirklich für so enorm viel Medienpräsenz, dass man im Gefühl hat, dass die Siedlergewalt dort irgendwie an jeder Ecke stattfindet und komplett aus dem Rahmen gerissen. Als wenn man aus einer Nadel einen Elefanten macht. Und ich will die Nadel nicht verniedlichen, weil das ist ein Problem. Und die IDF ist sich dieses Problems bewusst und auch der Inlandsgeheimdienst und auch die Polizei. Ob man derzeit wirklich da genug Maßnahmen anwendet, um denen irgendwie, ich sag jetzt mal, diese Gewalt einzudämmen, ich glaube nicht. Und das liegt unter anderem auch daran, dass man parallel zu der jüdischen Gewalt auch jeden Tag und jede Nacht natürlich palästinensische Terrorgewalt hat und somit auch eine bestimmte Anzahl an Manpower hat und schauen muss, dass man dem palästinensischen Terror der Hamas und des islamischen Dschihads halt die ganze Zeit irgendetwas entgegensetzt. Und da fehlt es manchmal, so kommt es mir vor, an Ressourcen, um parallel zum palästinensischen Terror auch den jüdisch-extremistischen, man kann es Terror nennen, tatsächlich, um dagegen ein Stück weit eloquenter vorzugehen.
Ist das wahrscheinlich auch ein Punkt, bei dem die israelische Regierung vordergründig etwas unternehmen müsste?
Naja, die Regierung macht, was die Regierung macht. Das ist Politik und da will man seine Wählerschaft bedienen. Und da gucken sowieso gerade alle Politiker ins nächste Jahr, weil ja in Israel Wahlen anstehen. Da will niemand irgendwie irgendwas Falsches machen. Aber Politik kurz zur Seite, am Ende ist es in Sachen Sicherheit. Das ist Aufgabenbereich der Sicherheitsdienste. Und die Sicherheitsdienste stehen zwar unter Politikern, es gibt Politiker, die über den Sicherheitsdiensten stehen, aber am Ende haben sie ihre Unabhängigkeit, sie haben ihre Mission, sie müssen für die Sicherheit der Menschen vor Ort zuständig sein. Und die IDF und die Polizei und der Inlandsgeheimdienst, die operieren vor Ort, Tag ein, Tag aus, jederzeit, überall, jederzeit. Und da gibt es leider auch Lücken und diese Lücken, wo man eventuell auch bei jüdischen Extremisten nicht schnell genug war oder ist, um da wirklich auch vorher die Gewalt zu stoppen, dafür bezahlt man einen Preis, weil die Medienpräsenz gerade sich darauf stürzt und aus einem Event oder aus zwei Zwischenfällen oder aus drei Gewaltakten etwas darstellt, als wenn irgendwie das ganze Gebiet brennt. So sieht's nicht aus. Genauso wie das ganze Gebiet nicht brennt, wenn ein Palästinenser mal mit Erfolg irgendwo mit dem Auto irgendwo reinrammt, heißt das nicht, dass alle Palästinenser jetzt mit dem Auto durch die Gegend düsen und sich Opfer suchen. Man muss alles irgendwo in Proportionen setzen. Man muss irgendwie aber leider durch verspitzte Medienberichterstattung werden immer einzelne traurige und blutige Zwischenfälle so massiv verbreitet, dass man wirklich ein komplett verzerrtes Bild der Realität bekommt.
Wie fühlt es sich denn für Sie jetzt nach 2 Jahren an? Hat sich irgendwie ein bisschen die Schwere gelegt oder ist es immer noch genauso anstrengend?
Nein, es ist, ich glaube, das erste Jahr über war bei mir ganz schlimm. Also ich war, weil ich ja auch reaktiviert wurde als Sprecher der Armee, war ich halt sehr viel in schwierigen Situationen und also ich habe Dinge kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, also ich wusste nicht, wie Leichen riechen und plötzlich siehst du Leichen, du riechst Leichen, das sind so Situationen, die natürlich tief stecken und du lernst halt besonders im ersten Jahr sehr viele Menschen kennen, die auf ihre Liebsten warten, die entführt wurden oder Menschen, die ihre Liebsten verloren haben und das alles hat mich natürlich auch extrem beeinflusst und beeinträchtigt. Also es hat Monate gedauert, bis ich wieder normal lachen konnte, aber mittlerweile lebe ich mit der Situation nach 2 Jahren, nach über 2 Jahren, gerade auch nach der Waffenruhe, wo sich's ein Stück weit beruhigt hat. Es ist noch nicht wirklich ruhig. Also die Waffen sind nicht irgendwo in die Schränke eingepackt, sondern die Waffen sind immer noch im Einsatz. Leider muss ich sagen, aber das ist Teil unserer Realität im Nahen Osten. Solange um uns herum islamofaschistische Regime und Führer und Organisationen ihr Unwesen treiben und sich auf die Stirn geschrieben haben, Israel zu eliminieren und Juden zu ermorden, müssen wir uns immer und jederzeit und überall irgendwie zur Wehr setzen. Und solange das der Fall ist, muss ich halt auch für mich persönlich ein Leben führen, wo ich einerseits das Lachen nicht verlerne, das Tanzen nicht verlerne, das Spaß haben im Leben nicht aufgebe, während ich gleichzeitig immer mit dem Auge irgendwo auf Gefahren schaue, auf Drohungen schaue, auf Konflikt schaue und auf Verteidigung schaue.
Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Aufenthalt und auch viel Erfolg mit Ihrem Buch.
Danke.
Danke.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.